Willkommen bei den Zeitgesprächen mit Gerhard Schmidt. In diesem Podcast, wo Respekt und Anstand auf lebhafte Diskussionen treffen, teilen bedeutende Persönlichkeiten ihre Gedanken und Perspektiven.
Es ist aber auch so, dass es für die großen Sportarten natürlich auch entscheidend ist, bleiben die zumindest teilweise also vor einer P-Schranke oder ohne P-Schranke empfangbar. Das ist im Fußball eigentlich schon schwer. Und da habe ich also schon natürlich viele von den Fans hier, die mich jetzt auch was wissen, also ich mit Medien was zu tun und bin in der Liga auch jetzt für die Medienrechte verantwortlich. Da sage ich ja, wie viele Abos muss ich noch haben, wenn ich Rapid jetzt in der Conference League verfolgen will?
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche von einem ganz besonderen Platz. Wir befinden uns hier in der Präsidentenloge des, wie ich immer behaupte, bedeutendsten Fußballvereins Mitteleuropas. Und zu Gast in meiner heutigen Ausgabe der Zeitgespräche ist der Präsident des SK Rapid Wien. Den Alexander Vrabic vorzustellen, ist eigentlich eine müßige Aufgabe. Ich versuche es trotzdem ein bisschen. Du bist, und ich darf das sagen, einer der bedeutendsten Medienmanager Europas. Du warst viele, viele Jahre der Chef des größten Medienunternehmens Österreichs, des österreichischen Rundfunks. Bist jetzt deinem Hobby gefolgt und Präsident des SK Rapid Wien, aber auch im Kulturbereich sehr stark verankert als Präsident der Wiener Symphoniker. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige und sehr spannende Funktion. Der ORF ist ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Wir haben gerade sehr spannende Diskussionen im Lande über die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Manchmal hat man den Eindruck, es gibt auch Menschen oder auch politische Akteure, die sich sozusagen eine Medienlandschaft ohne einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorstellen könnten. Was ist die Stärke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
Ich glaube, die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Gesellschaft ist gerade in Zeiten eines Totalumbruchs der Mediensituation umso wichtiger. Und zwar in den Bereichen Information, nach wie vor, wie seit 100 Jahren BBC-Gründung, der informierte Bürger, der am demokratischen Prozess gut teilnehmen kann, ist das Wichtigste. Aber es ist genauso wichtig der Kulturauftrag. Wir sind ein Kulturland, verstehen uns als Kulturland, und das muss aber auch medial im Land, aber auch international vermittelt werden. Das Dritte ist auch, wenn wir hier im Stadion sitzen, der Sportauftrag. Ja, Sport ist ganz wichtig für viele, viele Menschen und braucht auch eine Bühne, dass er sichtbar ist. Und das kann oft nur der ORF leisten. Und das Vierte ist die Unterhaltung, österreichische Unterhaltung vom Kabarett bis zum Film. Das sind die vier Hauptaufgaben. Es kommt aber jetzt auch noch dazu, dass man sagt, in der Umbruchssituation, Medien, Social Media, Beeinflussungsversuche der Demokratie von außerhalb, hier auch technologisch entsprechend fit und Lokomotive zu sein.
Das heißt, der öffentliche Rundfunk ist ja auch so etwas wie ein identitätsstiftendes Element, ne? Denkt
ja. Gerade in einem kleinen Land, in einem großen Sprachraum wie Österreich, ist für die österreichische Identität das schon besonders wichtig. Gerd Bacher hat das immer als der ORF als die Zentralanstalt der österreichischen Identität bezeichnet, die ja nichts Fixes ist, sondern sich auch entwickelt, aber sich über mediale Bühnen vermittelt und weiterentwickelt.
Ja, als gelernter Politikwissenschaftler weiß ich, wie lange es gedauert hat, bis sozusagen in den 70er, 80er Jahren dann so ein bisschen ein vorsichtiges österreichisches Nationalgefühl entstanden ist. Und da war sicher Sport und Kultur ganz, ganz entscheidend.
Wichtig, ja, ne? Ja, ja. Es ist jetzt, sind jetzt die, wenn man es fragt, also das ist jetzt Stand, ob Stadt, ob ja. Land, ja. Bisschen anders. Aber was lieben die oder worauf sind die Österreicher stolz? Ja, sie sind stolz auf als ein Kulturland zu sein. Sie sind stolz, dass man eine wunderbare Landschaft und wunderbare kulturelle Schönheiten, also auch bauliche Schönheiten haben. Und sie sind stolz auf, wenn sportlicher Erfolg ist, und das verbindet halt. Und das hat so wirklich zu einem positiven Nationalgefühl geführt. Und das wiederum, weil es halt einmal das reichweitenstärkste Medium im elektronischen Bereich war, hat viel mit dem ORF zu tun.
Die großen Sportevents, Fußball-Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, da wird man einen Zugang auch als Fernsehkonsument finden. Aber die kleineren Sportarten oder die Nachwuchssportarten oder weniger bekannte Sportarten, die, glaube ich, können ja nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sozusagen irgendwo eine gewisse Verankerung finden. Ne?
Ja, sicher. Das hat sich also auch noch einmal gewandelt, und das wenn jetzt wir zum Beispiel von Sport Plus reden, nicht? Die zweite Liga der österreichischen Bundesliga, findet nur statt bei Sport Plus. Und das ist aber wichtig, gerade für die Vereine der zweiten Liga, auch für ihre Sponsoren und die Sichtbarkeit. Oder Eishockey war lange Zeit von Servus TV wahrgenommen, wurde dort jetzt aus Spargründen sozusagen ausgemustert und ist jetzt in Sport Plus. Und so gibt es jetzt dann, ich glaube, in Summe 30 oder 40 Sportarten, die dort eine Bühne haben. Ja. Es ist aber auch so, dass es für die großen Sportarten natürlich auch entscheidend ist, bleiben die zumindest teilweise also vor einer Pay-Schranke oder ohne Pay-Schranke empfangbar. Das ist im Fußball eigentlich schon schwer. Und da habe ich also schon natürlich viele von den Fans hier, die mich jetzt auch was wissen, also mit Medien was zu tun, und bin in der Liga auch jetzt für die Medienrechte verantwortlich. Da sage ich ja, wie viele Abos muss ich noch haben, wenn ich Rapid jetzt in der Conference League verfolgen will? Und daher müssen wir auch schauen, jetzt in Österreich, dass jetzt nicht zum Beispiel auch der Skisport noch hinter einer Pay-Schranke verschwindet. Und das wird nur möglich sein, wenn der ORF hier ein leistungsfähiges Angebot macht, auch für den Skisport zum Beispiel.
Alexander, ich habe mir so ein bisschen in der Vorbereitung angeschaut, was du alles sozusagen auch im Bereich sozusagen Kunst und Kultur getan hast. Und du hast ja immer versucht, sozusagen diesen Begriff der Hochkultur runterzubrechen, sozusagen auf ein breites Publikum, durch Live-Übertragungen, zeitversetzte Übertragungen, Salzburger Festspiele, Wiener Festwochen, was immer. Ja? Wie wichtig ist dir da diese Kulturvermittlung über die Transportschiene Medium?
Ich glaube, das ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir sagen, also für mich gehört, ich habe einen breiten Kulturbegriff, aber natürlich ist die klassische Musik, die Oper schon etwas, wo Österreich einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und es geht von der Staatsoper bis zu den Salzburger Festspielen, aber auch zu vielen anderen Opernhäusern, die es ja in Österreich und Konzerthäusern und Orchestern gibt. Und das war mir wichtig. Und findet einerseits statt jetzt in ORF2 als auch ein wichtiger Träger der Kultur. Und dort macht man eben auch aber neue Formate, wie zum Beispiel mit den Symphonikern jetzt. Das ist jetzt schon wieder in meiner Zeit als Symphoniker, aber mit dem ORF das Praterkonzert, wo man einfach sehr publikumsnahe vor Ort an einem wunderbaren Platz das Kulturerlebnis hat, aber das dann auch wieder medial transportiert. Oder wie ich es unter Anführungszeichen vor 15 Jahren, also schon fast 20 Jahren, mit den Philharmonikern entwickelt habe, das Sommernachtskonzert, wo es aber auch darauf ankommt, nicht nur dann ein Erlebnis in Schönbrunn zu haben, wo 100.000 Leute teilnehmen, sondern dass ganz Österreich daran teilhat. Und mittlerweile ist das Sommernachtskonzert über die EBU, über die Eurovision in über 100 Ländern auch sichtbar. Ja? Also zusätzlich zum Neujahrskonzert eine weltweite Wien- und Österreich-bezogene Kulturmarke.
Ein unschätzbarer Wert.
Aber dann natürlich auch, das war sozusagen etwas, was jetzt auch wieder in Diskussion ist und hoffentlich nicht die Zeit zurückgedreht wird, dass wir gesagt haben, wir machen sogar als ORF einen eigenen Kultur- und Informationssender ORF 3. Okay. Und dort haben wir noch viel mehr Möglichkeiten, Kultur zu machen und die Erlebnisbühne-Slot am Sonntagabend, wo die Barbara Retters gestaltet mit ihrem Team, wo du wirklich fast jeden Tag, also jeden Sonntag einmal eine aus Österreich, aus Wien, aus Graz, aus Linz, aus Salzburg die Highlights der Oper oder des Konzertlebens hast und halt auch Internationales dazu, das Beste aus der Welt. Und das ist zum Beispiel etwas, was es wo es gut ist, dass es einen eigenen Sender gibt dafür.
Ja, du hast ja in den Bundesländern oft recht spannende Veranstaltungen in den Landestheatern und so weiter, die du ja auch vor den Vorhang bringen kannst damit. Genau. Ne? Ja. Jetzt der ORF hat zum Beispiel, du hast jetzt viele Beispiele genannt, aber ORF ist zum Beispiel reingegangen, die Staatsoper hat Premieren übertragen oder Salzburger Festspiele oder Bregenz oder was immer. Und das ist ja für viele Leute auf der einen Seite der Zugang zu diesem Feld der Kultur, aber für andere, auch für Jüngere vielleicht sozusagen das Eintrittstor sozusagen in eine neue Welt, auf die ich neugierig irgendwie zugehe.
Genau darum geht es ja, dass man auch immer wieder das die nächste Generation auch für diese Kultur begeistert. Und jetzt wird nicht jeder, der noch nicht ein Aficionado ist, sich 2-3 Stunden vor den Fernsehschirm setzen. Aber er wird es eher tun, dass er, wenn er wo reinkippt, wenn das gut vorbereitet ist, dass er sich einmal ein paar Sequenzen anschaut, sozusagen überhaupt da in Berührung kommt mit dem. Das ist sehr wichtig. Und dass man aber auch gleichzeitig, kommt immer darauf an, dass man sagt, ist das ein Lippenbekenntnis, dass wir sagen, wir sind ein Kulturland, oder nehmen wir das auch so ernst, dass wir dem mediale Airtime sozusagen geben und das in einer besonderen Qualität haben.
Ja, ich glaube, da steckt auch ein politischer Ansatz dahinter, dass man da sozusagen von der Exklusivität auch ein Angebot in die Breite, auch was du jetzt mit den Symphonikern angesprochen hast, Kaiserwiesner, geht's auch in den Gemeindebau, macht's Gemeindebaukonzerte und versucht diese Barriere auf den. Der Bruno Kreisky hat sogar einmal, das wäre heute wahrscheinlich in der Politik undenkbar, aber sogar im Vortag eines Parteitages haben wir, glaube ich, die Staatsoper sozusagen requiriert und dort der ganze Vorstellung mehr oder weniger aufgekauft und die Delegierten auch gezwungen, daran teilzunehmen.
Ja, aber ich sage, das ist, ich glaube, es geht nur so, dass du sagst, es ist in Wien, aber in das Traunsee-Konzert, also mit dem Bruckner-Orchester, auch Open Air. Da kommen Menschen hin, die vielleicht jetzt nicht von vornherein jetzt einmal eine Opernkarte sich kaufen. Das muss natürlich zusammenpassen mit dem, wo jetzt gerade die Wiener Staatsoper sehr viel macht, dass sie auch aktiv neue und junge Schichten des Publikums gewinnt. Und das muss eine Gesamtanstrengung sein und dann kann sie auch gelingen.
Der Direktor der Wiener Staatsoper ist ja auch im ORF kein ganz Unbekannter.
Genau, also da haben wir, aber ist eben auch einer, der aus seiner, also er legt großen Wert darauf und es stimmt ja auch, er war Ö3-Chef bis 2001, also das ist wirklich schon lange und hat nachher eine lupenreine Klassik-Karriere gehabt. Ja. Aber was er sozusagen hat, ist auch ein positives Verständnis, dass man sagt, ich mache tolles Programm. Aber ich will auch, dass die Leute das wahrnehmen und sehen und gewonnen werden für die Idee der Oper.
Das ist auch jemand, der Grenzen aufbricht. Nicht? Weil man würde einem Ö3-Chef sozusagen eine bestimmte Musikrichtung zuordnen und das Vorurteil, glaube ich, hat er sehr gut widerlegt. Jetzt, du bist jetzt nicht mehr Generaldirektor des ORF, aber man weiß, dass die Medienlandschaft, der Rundfunk sozusagen ein großes Steckenpferd ist in Verbindung mit Kultur. Du hast übrigens auch das Radiosymphonieorchester sehr gefördert in deiner Zeit als Intendant oder Generaldirektor. Jetzt ist meine Frage natürlich, wir erleben gerade eine Zeit der Umbrüche, wenn wir nach Amerika schauen, wir schauen, was in Europa alles im Moment in Bewegung geraten ist, das wird Auswirkungen auf die Medienlandschaft haben. Welche Linien der Medienentwicklung erwartest du und welche wären wünschenswert?
Also die Medienlandschaft wird sich in den nächsten 5 Jahren noch einmal mehr verändern als vielleicht in den letzten 30 Jahren. Und da sind ein paar Tendenzen, die sind nicht gut für die europäische Medienlandschaft, wenn wir schauen, dass ein Großteil des Werbespendings heutzutage jetzt nicht mehr in österreichischen Medien geschaltet wird, sondern bei den hauptsächlich den US-Plattformen. Und dass jetzt zum Beispiel aus dem österreichischen Medienwerbemarkt im Jahr 2025 2,5 Milliarden Euro an Google, Facebook und Co. Wandern werden. Und 500 Millionen an Abo-Gebühren an amerikanische Streamer, also zum Beispiel Netflix und so weiter. Und das ist aber Geld, das den österreichischen Medien verloren geht, auch der österreichischen Volkswirtschaft damit, weil das fließt ja de facto, also Google hat, glaube ich, 5 Mitarbeiter in Wien, die sozusagen da ein bisschen eine Präsenz haben. Aber das heißt, 98% des Gewinns, den die machen, geht ungeschmälert aus Österreich ab. Und das wächst auch noch. Und das heißt aber, dass insbesondere der Printsektor, es hat zuerst das Zeitungsinserat getroffen, aber es wird auch im Radio und im Fernsehen so sein, dass immer mehr in diese Online-Werbung geht. Und das heißt wiederum, wie sollen sich dann Medien eigentlich finanzieren? Und es ist aber nicht nur die finanzielle Frage, sondern wie erreicht es überhaupt ihr Publikum? Und daher, weil auch da ändert sich das Publikumsverhalten. Und das heißt, es ist eine ganz riesige Herausforderung. Gibt es in ein paar Jahren überhaupt noch sowas wie eine Zeitung? Und zwar nicht nur gedruckt oder nicht gedruckt, sondern überhaupt gibt es österreichische Privatsender, wenn die Fernsehwerbung runtergeht oder Radiowerbung sich reduziert, und gibt es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn die Weichen falsch gestellt werden. Und es gibt ja in den USA große Bereiche von sogenannten Media Deserts, ja, also wo eigentlich auf ganzen Bundesstaaten eigentlich es gar keine eigenen Medien mehr gibt. Und das nützen wiederum die Social Media Plattformen, und dann entscheidet eben ein Elon Musk, wie wird in einem bestimmten Land oder Bereich überhaupt politische Information vermittelt. Und wie er das tut, kann man jetzt derzeit jeden Tag sich mit Schrecken anschauen. Und das heißt, wenn wir nicht es schaffen, eigene Medien, und zwar von einer großen Vielfalt und Bandbreite, aufrecht zu erhalten, dann droht, dass wir hier in Österreich, aber eigentlich in ganz Europa, nicht einmal mehr eben eine eigene, für das Land und die Demokratie so wichtige Medienlandschaft.
Also eigene Medien aufrechterhalten, aber auch verändern und anpassen nach den Erfordernissen.
Gut, natürlich geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, jetzt friert man den Status quo ein, sondern es geht darum, dass man sagt, die Medien müssen sich sehr stark verändern. Und auch die möglich, was jetzt allein das alles, was jetzt über die digitale Social Media Revolution gekommen ist, wird sich mit Artificial Intelligence und deren Möglichkeiten noch einmal massiv beschleunigen. Und da müssen jetzt die Medien in die Lage versetzt werden, sich an einen Transformationsprozess durchzuführen. Und das heißt, das kostet aber auch Geld. Ja. Deswegen habe ich jetzt da in den kürzlich zu Ende gegangenen, also leider ohne Ergebnis zu Ende gegangenen, aber im Medienkapitel waren wir uns einig, dass man gesagt hat, man muss einen Teil der Digitalgelder, die abfließen, besteuern mit einer Digitalabgabe, aber man muss dieses Geld dann auch benutzen, um die Medienförderung, die Privatmedienförderung, Printmedienförderung im Sinne einer Transformationsförderung zu widmen. Ja, weil sonst, wie es jetzt sich abzeichnet, es wird zwar die Digitalabgabe weitergeben und vielleicht sogar ein bisschen erhöht, aber es wird zum Löcherstopfen im Staatsbudget verwendet. Und das ist nicht der Sinn der Sache.
Ja, ja.
Und also das heißt, Transformationsförderung, das wird nicht ein ewig, weil sonst verwandeln sich die Angebote in öffentlich-rechtliche Angebote. Ja. Aber ein paar Jahre wird das schon dauern. Und das Zweite, eben den ORF absichern, aber auch mit dem Auftrag auszustatten, dass er imstande ist, sich zu transformieren, neue Produkte zu entwickeln, effizienter das also auch zu nützen, also um den Kosten entsprechend zu begegnen. Und, das sage ich, aber das sind wir uns, waren wir uns auch da in der Gruppe einig, die Zusammenarbeit mit den privaten Medien zu nützen, weil das und das ist, glaube ich, der Prozess, den wir in Österreich brauchen. Ich werde mal schauen, also wie viel davon überbleibt, wenn also jetzt diese aktuelle Regierungsstand genau in die andere Richtung geht, nämlich so sagt, die Medien sind in Problemen, verlieren Geld und was mache ich jetzt, um sie zu heilen? Ich mache eine ich setze Blutegel an und ziehe dem Medienökosystem noch mehr sozusagen Saft zum Leben. Ja. Und das ist schon in der Medizin nicht gut gegangen. Und daher empfehle ich das auch nicht als für die Medien zur Entwicklung. Und, aber um das abzuschließen, ich glaube, dass das in Österreich man da bestimmte Dinge tun könnte, aber das ist muss ein europäisches Projekt sein.
Die Informationsmedien, also Unterhaltungsmedien sind wieder anders, aber die Informationsmedien müssen heute sehr rasch und sehr punktuell ausgerichtet sein, weil der klassische 19.30 Uhr Terminzeit im Bild, wo die Familie sich trifft im Wohnzimmer, das ist, glaube ich, Vergangenheit, ne?
Naja,
nicht ganz,
gerade
aber,
jetzt im Winter sind es immerhin noch 1,2, 1,3 Millionen Menschen. Ja, aber es ist, sagen wir, eher von der Alterskohorte sind nicht die ganze Familie, die Jungen und die Alten, sondern halt eher die fortgeschrittene Jahrgänge. Aber es ist immerhin noch. Aber das nimmt natürlich ab. Ja.
Aber man geht dann auf ORF On oder was und geht punktuell in die Nachricht rein oder in den Bildbeitrag zu der Nachricht.
Genau.
Gut, jetzt hast du gerade so ein bisschen einen Überblick das gegeben, wo wir in der Medienpolitik aufpassen müssen oder in welche Richtung es gingen. Jetzt haben wir ganz am Beginn deine zwei anderen aktuellen Funktionen, also viele andere auch noch, wie Medienreferent der Bundesliga und so weiter, aber diese zwei großen Funktionen angesprochen. Fangen wir mal mit den Wiener Symphonikern an. Die sind wahrscheinlich das zweitbeste Orchester in Österreich. Bregenzer Festspiele, Hausorchester, glaube ich, seit 1947. Was ist da deine große Zielsetzung oder deine Aufgabe? Eines hast du ja schon gesagt, rausgehen, also in die Öffentlichkeit gehen, Angebote von der Kaiserwiese bis zum Gemeindebau.
Also erstens einmal, so ganz sicher bin ich mir nicht, ob wir nicht das in manchen Orchestergruppen sind wir sogar das beste Orchester.
Ja, würde
also
ich sofort ohne unterstützen.
Ohne die Philharmoniker, die sind natürlich, wir müssen stolz sein, dass wir zwei Orchester, die unter den Top 15 in der Welt sind, in Wien haben.
Ja.
Und das auch, muss man auch dazu sagen, dass Österreich sich das in dem Sinn auch leistet. Ja? Mhm. Also weil ohne die Stadt Wien gäbe es keine Wiener Symphoniker, also Orchester der Stadt Wien. Und ehrlicherweise auch ohne die Staatsopernorchester sind, die Philharmoniker, gäbe es die Philharmoniker nicht oder jedenfalls nicht in der Dimension. Und auch nicht zu vergessen, dass auch ohne den öffentlichen Rundfunk gäbe es auch kein RSO, das in seinem Segment auch gerade die Förderung der zeitgenössischen Musik auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und dieses Ökosystem, das kann nur dann sein, wenn die Menschen das Gefühl haben, sie über ihre Steuern zahlen da was, aber sie sind auch stolz drauf, sie nützen es auch, und das ist jetzt der besondere Ansatz, du hast ja schon gesagt, bei den Wiener Symphonikern, dass wir uns auch als Orchester der Menschen und für die Stadt noch stärker definieren und da eine ganz große Bereitschaft ist. Aber es ist auch wichtig, weil es hängt halt davon damit zusammen, dass man diese österreichische Qualität auch international sichtbar macht. Und daher ist auch ein Drittel des Jahres, 25-30%, sind die Symphoniker ja unterwegs. Ja. Von Deutschland bis, da sind wir sehr, 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 sehr stolz und sehr froh, jetzt im März 5 große Konzerte in Peking, also in mehreren Kontinenten hier tätig sein und sozusagen diese Botschaft hinauszutragen. Und das noch weiter auszubauen. Und dann eben dort, wo es nicht physische Anwesenheit möglich ist, auch sehr stark aufs Mediale zu setzen, dazu neue Formate zu entwickeln. Einerseits das eben angesprochene Schonwarter-Konzert oder aber auch das Adventkonzert im Stephansdom,
wo man sozusagen auch Partnerschaft mit ORF3.
Bis ORF3 ja. Und zeigt eigentlich dann dort den schönsten Dom Mitteleuropas mit dem besten Orchester in einer schönen Stimmung. Also das und wird mittlerweile auch schon in mehreren Ländern übertragen als weitere Visitkarte. Wir haben auch mit dem Piotr Popelka einen ganz guten Chefdirigenten jetzt gefunden. Nicht einen ganz guten, sondern einen sehr, sehr guten, der voll eingeschlagen hat und mit dem wir, glaube ich, viele gute Jahre haben werden.
Wir sind da in der Präsidentenloge, ich sage immer, des bedeutendsten Fußballvereins Mitteleuropas, zumindest. Ja. Es ist ja nicht nur eine Herzensangelegenheit, aber es ist auch eine wirtschaftliche Herausforderung.
Naja, sicher, weil es ist im Fußball haben sich auch in den letzten 20, 25 Jahren die wirtschaftlichen Parameter total verändert. Ja, wir sind jetzt ein globales Geschäft, muss man sagen, geworden. Und wo in Wirklichkeit mit Investoren dominierten Vereinen man hauptsächlich zu tun hat, die also unglaublich jetzt geldintensiv den Fußball gemacht haben. Auch attraktiver, das kann man auch sagen, also den internationalen Fußball. Und wir müssen uns überlegen, und das ist das, was mich umtreibt und mein Präsidium, wir wollen ein Mitgliederverein bleiben. Wir wollen uns nicht einem russischen, saudischen, was auch immer, Investor ausliefern.
17.000 Mitglieder oder 18?
Nein, das war, wie ich begonnen hat, hatten wir 17.000, ja, jetzt sind wir 22.000.
Großartig.
Und es gibt noch die Möglichkeit beizutreten, also für alle, die es sehen, aber wir brauchen auch die Mitglieder. Aber das wollen wir bleiben. Und da aber trotzdem sportlich erfolgreich sein. Also das heißt, wir müssen hier schon noch neue Wege gehen mit unserem neuen Trainer, der einfach sehr, sehr stark auch dieses moderne Fußballmanagement und Trainermanagement mit sehr Datenanalyse und so weiter betreibt. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir nicht ein Verein sind, wo man als Kind beginnt und mit 30 in die Fußballpension geht, sondern dass ja die Spieler auch sich entwickeln und dass man Spieler auch verkauft, ja, ihnen ermöglicht, in einer der großen Ligen zu spielen und damit auch Geld hat, dass man dann wieder reinvestiert in neue Kader. Also wir müssen schon neue Wege gehen. Und jetzt schauen wir
aber
mal.
Aber es ist ja auch für den Verein sehr schön, wenn ein Spieler, der hier die Ausbildung gemacht hat, dann zu einem Top-Verein kommt.
Nein, es hat sich auch geändert. Ja. Also früher haben die Fans, aber selber sozusagen auch in Anführungszeichen normaler Fan, haben gesagt, das gibt's ja nicht. Jetzt ist der verlasst uns und das ist der kein Rapid-Blut und irgendwas. Aber die Leute sind die stolz, wenn die sagen, na gut, jetzt war er bei uns und jetzt spielt er in Union Berlin, der Querbild jetzt ein Beispiel zu nennen. Und vielleicht kommt er dann wieder, so wie der Burgi, dann am Schluss der Karriere noch einmal zurück, um sich einzubringen. Also das ändert sich, ja.
Ja. Und wir haben da den Westblock, der da hinter uns ist, da hat es ja immer wieder ein bisschen Schwierigkeiten auch gegeben, aber ich glaube, das hat man jetzt ganz gut im Griff.
Also ich sage immer, es ist einzigartig, wenn der Block voll ist und die Zentren.
Das ist eine unglaubliche Stimmung.
Die Stimmung machen und so. Und ehrlicherweise, das habe ich jetzt erlebt, wo man jetzt Conference League, da ist man ja im Austausch auch mit den Chefs und Präsidenten der anderen Vereine, waren die, also wurscht jetzt da beim Prager Präsidenten, der hat uns da eher so sportlich nicht ganz ernst genommen, wie wenn wir in Portugal waren. Und dann hat er gesehen, erstens einmal sind wir sportlich recht wacker unterwegs und dann, wie er da reinkommt und das da sieht, also da war Respekt dann da. Ja. Und das ist halt sehr stark diese Szene und zu 99% ist das wirklich eine sehr, sehr gute Unterstützung und 1%, die insbesondere rund um die Derbys immer wieder mal ein bisschen nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen, daran arbeiten.
Sportlich sind sie die letzten gut gelaufen.
Ja, ich sage, wir sind jetzt zum ersten Mal seit 1995 wieder in einem europäischen Sechzehntelfinale, jetzt schon im Achtelfinale, also in der letzten 16 direkt qualifiziert. Ja. Das waren wir schon lange nicht mehr und haben dort, glaube ich, gute Chancen. Und bei der Liga sind wir derzeit Dritter, aber, glaube ich, gut aufgestellt, hier dann noch in der früheren Saison eine große Attacke zu machen.
Aber du hast, ist das vielleicht der Vorteil des Managers? Du hast sehr gute Leute rundherum, die nicht nur jetzt die sportliche Begeisterung und das Herzblut mitbringen, sondern die auch strategisch und wirtschaftlich denken können.
Ja, klar, wir haben ja eine neue Geschäftsführung gefunden, die aber eben auch neue Wege geht. Wir haben einfach mit bestimmten Rapid-Traditionen auch, sage ich jetzt nicht gebrochen, aber die weiterentwickelt, weil es zählt der sportliche Erfolg und auch der Block West, die wollen Siege sehen und die wollen irgendwann einmal, nicht irgendwann einmal, sondern hoffentlich bald einmal einen Meistertitel haben.
Ja.
Und das heißt, du musst im Scouting, im
Das Scouting Prozess, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Das haben wir aber hoch, also das haben wir verstärkt, verändert. Das ist heutzutage nichts mehr, wo man sagt, da trifft man Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraus, sondern du kriegst ein Spielerprofil, du findest Spieler über das mit dem Datenmanagement. Am Schluss bleibt es auch eine menschliche Entscheidung, aber das ist ein ganz strukturierter, klarer Prozess und ist bis jetzt auch mit einer sehr hohen Erfolgsquote versehen gewesen.
Das heißt Zielrichtung 33. Meistertitel.
Die Zielrichtung, ja, das ist es sowieso, aber möglichst nahe daran zu kommen und irgendwann einmal das zum da packen, das ist das Ziel. Ja.
Mit einer Siegesfeier begleitet von den Wiener Symphonikern.
Da werden uns viele begleiten, aber auch die Wiener Symphoniker.
Lieber Alexander, lieber Herr Präsident, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank, dass wir hier in deiner Loge im Weststadion sein durften. Vielen, vielen Dank und ich freue mich schon sozusagen auf die Ausstrahlung unseres Gesprächs.
Dankeschön. Okay. Danke.